Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Seni Savané und wir machen weiter. Wir sind in Renés Kopf quasi. Wir bekommen von ihm sein Weinwissen. Wir zapfen es an. Wir möchten noch mehr über die tolle Weinwelt lernen. Und wir haben tatsächlich in der ersten Folge nur den Buchstaben A geschafft. Deswegen grüße ich dich jetzt, René, und wir beginnen mit B. Weil wer A sagt, muss auch B sagen.
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Wir gehen es wieder an. Wir machen den Buchstaben B. Und ich freue mich.
Und bei dir geht es hoffentlich, oder vielleicht mal, du hast ja auch noch immer tolle andere Begriffe, aber bei dir geht es vielleicht auch los mit B.
Das ist fantastisch. B wie Barrique macht Sinn. Das ist immer das Wort, was sehr viele verwenden. Ich will keinen Barrique-Wein und meinen aber, sie wollen keinen holzfassgereiften Wein. Das Barrique-Fass ist ein Holzfass. Es ist auch ein Eichenfass, aber es geht um eine Größenart. Es geht um ein 225-Liter-Fass. Und warum? Weil früher in Bordeaux, alles kommt aus Frankreich, das war das Schiffsmaß für die Lagerung für Fässer. Das heißt, wenn man dieses Fass mit 225 Liter auf ein Schiff gepackt hat, dann hat man das perfekt stapeln können und deswegen hat man das 225 Liter Fass genommen.
Ah.
Und das Burgunderfass zum Beispiel, das wäre 228 Liter. Und
wie viel? 28? Also
208,
drei Liter mehr.
Mehr.
Und
genau.
Damit haben sie es nicht geschafft für den internationalen Schiffsverkehr quasi.
Genau. Es war eben für die Schiffe, es geht auch mehr. Also es ist auch ein bisschen anders vom Volumen her. Und trotzdem, wenn man über Barrique-Fässer spricht, spricht man von 225 Liter Fässer. Und wenn man von Burgunder-Fässern spricht, spricht man von 228 Liter Fässern.
So, und wenn jetzt der Laie, so wie ich, von Barrique-Fässern spricht, würde ich sagen, meint er eigentlich alles aus Holz. Da wird
genau.
Das Synonym verwendet, oder?
Ich weiß inzwischen schon, wenn einer sagt, ich will keinen Barrique-Wein, also keinen Wein, der im Barrique-Fass gelagert ist. Natürlich, viele wissen, dass Barrique-Fass das kleine Holzfass ist, aber sie meinen meistens, dass eben kein Holzgeschmack da sein soll.
Genau. Das wollte ich gerade noch sagen. Also im Grunde genommen glaube ich nicht, dass jemand was sagt, er hat jetzt gegen den Naturstoff Holz was, also ganz wenige, aber er meint einfach, er will den Holzgeschmack nicht.
Genau.
Und das wiederum können wir ja direkt, wenn wir von Barrique-Ausbau sprechen, das wiederum ist ja eher, weil neue Fässer verwendet werden. Dann schmeckt man das Holz. Ist das so vereinfacht gesagt?
Absolut richtig. Also bei neuen Holzfässern, also bei neuen Barrique-Fässern ist natürlich der Holzgeschmack, weil das Volumen ja relativ klein dann ist, natürlich ausgeprägter. Und je älter das Barrique-Fass wird, desto weniger Holz wird es. Und das ist immer, kommt immer darauf an, wie stark das Barrique-Fass dann getoastet wird. Das heißt, es wird ja ausgebrannt innen. Und je stärker das Toasting ist, desto höher ist natürlich dieser Holzgeschmack, dieses Rauchige.
Also je
Und,
mehr ausgebrannt, desto
richtig.
stärker.
Desto
Aha,
stärker.
also wenn
Und
ich neu und ausgebrannt habe,
genau, dann hast du
dann
einfach
ist
viel.
Ganz stark.
Dann hast du einfach, es gibt
mehr
ja
ist mehr.
Vom Light Toasting bis zum Heavy Toasting bis zum Double Toasting gibt es ja alles. Und natürlich ist dann je mehr Rauchgeschmack, je dunkler dann innen das Holz ist, desto mehr Geschmack kriegst du auch in den Wein. Ja, alles, was halt irgendwie in ein Holzfass reinkommt.
Ja, und wenn man jetzt sagt, als Laie, kleines Barrique, ist das quasi doppelt
Es
gemoppelt.
gibt, genau,
es gibt
ein
Barrique,
Barrique,
ist schon klein, oder?
das Barrique ist, ist eine Fassgröße, wie gesagt, 225 Liter.
Ist das wenig? Ich frage jetzt ganz offen. Ist das eher ein kleineres Holzfass? Schon, oder? Weil es
ja,
gibt
natürlich.
Ja riesige.
Genau, dass wir auch, wenn man vom kleinen Holzfass spricht, also wenn der Weinbauer vom kleinen Holz spricht, dann spricht er meistens bis immer vom Barrique-Fass, weil alles, was größer ist als eben die 225 Liter, ist dann das große Holzfass. Ab 300 Liter schon. Und das Leergewicht, also Also ein 225 Liter Fass hatte mir ein Leergewicht von 45 Kilo. Und deswegen war es eben auf den Schiffen perfekt zum Händeln. Und deswegen haben sie sich eben darauf geeinigt, dass eben zum Stapeln und auch zum Tragen 45 Kilo sie ausgingen.
Okay, wir hatten in der ersten Folge schon das Thema Beton.
Jawohl.
Ist das im Trend oder hab ich das einfach nur nicht wahrgenommen?
Na, der Trend nicht wirklich. Es gibt sehr viele Betonzisternen, wenn man nach Italien fährt. Ich habe jetzt wieder einige Betonzisternen, das sind wirklich große betonierte Zisternen im Piemont gesehen. Dann habe ich wie in der Toskana war, habe ich einige Zisternen gesehen aus Beton. Und was ich auch weiß, dass in Kroatien, also überall, wo halt viel Weinbau, wo Kommunismus war, wo viel Weinbau war, ist halt viel in Beton ausgebaut worden. Und im Biermann, er hat keine, kein Aus, der Ausbau, Ausbau haben wir schon gehabt, der Ausbau ist fertig. Der Wein kommt nur mehr für die Ruhe in die Betonzisterne, da drin bleibt er noch ein halbes Jahr, damit er dann vor der Füllung füllfertig ist und dann einfach in die Flaschen gefüllt wird.
Also er wird beruhigt,
Er wird beruhigt, richtig, zum
ohne
Beruhigen.
irgendwelche Stoffe noch aufzunehmen, weil dafür
Wunderschön
steht ja
gesagt.
Beton, oder? Dass
Das
es nichts
Wort hat mir
macht.
jetzt gefällt. Zum Beruhigen kommt er eben in der Betonzisterne, genau.
Okay, und Zisterne ist aber dann wieder was anderes als das, was ich gesehen habe, was im Grunde genommen aussieht wie eine Amphore,
Ja,
nur
es ist ein
nicht
bisschen,
eingebuddelt. Es gibt
genau.
verschiedene Gebinde, also Größe da auch schon wieder.
Richtig. Es gibt Betoneier. Auch in Österreich gibt es einige, die diese Eiform nehmen. Das ist diese Betoneier. Da geht es eben darum, dass der Wein durch diese Form mit der Hefe immer in der Schwebe bleibt und immer durch eine, ja, wie so ein Riesenrechteck betoniert.
Also eben nicht
Und
rund. Das ist
eben,
es
na,
ja.
das ist nicht rund. Oder eben deine Betoneier, was du gesehen hast, die ausschauen wie Eier. Genau.
Okay. Was hast du noch bei B?
Eine Balance. Was heißt Balance?
Oh ja,
Wir,
das hast du schon mal häufiger
ja.
erwähnt, auch Winzer teilweise. Und ich würde mich als Konsument da teilweise schwer tun, so wenn man auch sagt, ausbalanciert.
Genau.
Was ist das?
Das ist immer so ein schönes Wort. Das hört sich immer so gescheit an und der Wein ist ausbalanciert. Für mich ist ausbalanciert sein eine Harmonie zwischen Körper, Säure, Gerbstoff und Frucht. Und wenn das alles in Harmonie ist, das heißt, keins von diesen sticht hervor. Das heißt, wenn du einen Barrique-Einsatz hast, das Barrique-Fass aber nicht exorbitant spürbar ist, sondern nur leicht präsent, die Säure erfrischend leicht ist, der Körper auch nicht zu schlank, sondern auch so ein mittelkräftiger Körper ist und alles ist harmonisch, das ist für mich diese Balance. Also Balance heißt nichts anderes wie eine Harmonie von allen Komponenten, die der Wein halt hat.
Die kann man aber nicht, wie in der Mathematik, irgendwie darstellen. Es ist keine Gleichung, oder? So viel Säure noch auf so viel Zucker oder was auch immer.
Ich leider, aber das machen wir in einem anderen Podcast. Leider gibt es schon, das hat es immer schon gegeben, es gibt ja Lehrbücher, wie du das einstellen kannst mit verschiedenen Mittelchen und verschiedenen Sachen. Das interessiert uns nicht. Also, wir wollen nichts einstellen, wir wollen nichts tun. Wir wollen einfach den Wein natürlich ausbauen, in ein Gebinde geben und dann eben schauen, dass wir diese Balance dann finden mit Zeit, mit verschiedenen kleinen Rädchen, die man halt stellen kann, aber eben ohne großen Eingriff.
Okay, und könntest du uns und den, also könntest du den Zuhörern und mir bitte auch noch vielleicht eine Rebsorte nennen, die dafür prädestiniert ist, eher ausbalancierte Weine hervorzubringen?
Alle. Na, ich muss sie leider enttäuschen. Es gibt jede Rebsorte, jeder Winzer, der mit seiner Rebsorte umgehen kann, kann balancierte Weine hervorbringen. Auch ohne Hilfsmittelchen.
Okay, gut. Oh, Hilfsmittelchen. Auch ein super Übergang zu dem Begriff, den ich mir noch rausgesucht habe und der nicht in meinem Weinlexikon von 2001 steht. Man wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht wundern, warum es nicht drin steht, obwohl es das Thema schon gab. Und zwar Biodynamie oder biodynamische Weine. Dieser Begriff ist nicht unter B zu finden im Weinlexikon oder in der Weinenzyklopädie von 2001. Wie siehst du das?
Biodynamik, also das Thema biodynamisch, biologisch haben wir eh schon behandelt in einem Podcast. Wahrscheinlich wird es ja drinstehen, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein Thema war. Natürlich ist es ein Riesenthema inzwischen geworden, biodynamisch zu arbeiten, nicht nur im Weinbau, sondern in der gesamten Landwirtschaft. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es ist mir wichtig, dass die Winzer nachhaltig biologisch arbeiten. Wenn es aber Gebiete gibt, so wie in der Steiermark, wo sich der Winzer nicht wohlfühlt, wo er es halt nicht zusammenbringt, dann soll er es eben lassen. Das
Aber
Thema
trotzdem möglich den Boden gesund haben.
es geht
Das wäre
immer.
uns schon wichtig.
Das Wichtigste ist für uns Nachhaltigkeit. Also nachhaltig arbeiten ist für mich das absolut Wichtigste. Wenn der Winzer dann noch biologisch, biodynamisch zertifiziert ist, das heißt biodynamisch nach Rudolf Steiner, nach
Also in
Demeter
dem Fall
Richt.
Demeter, wie auch
Genau.
andere landwirtschaftliche Betriebe, da haben wir beide ja letztens noch einmal drüber gesprochen, dass man
Genau.
zum einen, also wenn man biodynamisch arbeitet, sich dazu entscheiden kann, Demeter zertifiziert oder auch bei Demeter Mitglied zu sein. Und dann hat man aber natürlich auch noch in der gesamten Landwirtschaft Partner, kann man sagen, oder Gleichgesinnte, während es ja
Biodynamisch, es geht um Rudolf Steiner, es geht um die Anthroposophie, es geht um viel mehr als nur den Weinbau, es geht um eine Lebenseinstellung, es geht um Gestirne. Man muss da schon an was glauben auch. Und wenn der Wein dann fantastisch ist, bin ich begeistert. Wenn sich einer nicht wohlfühlt mit dem, aber trotzdem, wie gesagt, unser Standard ist Nachhaltigkeit, dann passt mir das auch gut.
genau, und ich habe auch bewusst nicht nur den Begriff Bio gewählt, weil Bio wiederum ein anderes Thema wäre, was jetzt diese Folge auch zeitlich komplett sprengen würde, weil auch da ist nicht alleine nur, dass Bio draufsteht, der Garant dafür, dass der Wein auch wirklich, ich sage es jetzt ganz einfach mal, so ein bisschen weitergebildet bin ich ja in dem Thema, dass er wirklich nachhaltig ist. Das bedeutet es nämlich leider nicht. Und dass er schmeckt, muss es auch nicht bedeuten, aber es ist zumindest schon mal vielleicht für den einen oder anderen ein gewisser, ja, ein gewisser Indikator und auch nicht unwichtig. Ich hätte
Genau.
jetzt was für B, was ich, ja, ich verstehe es einfach nicht. Ich sage es dir ganz einfach und ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, null nada.
Die Botrytis cinerea ist ein Pilz, die die Traube umschließt, Wasser und Zucker konzentriert. Das schaut, also hört sie einmal im ersten
In der
Augenblick
Traube,
grauslich.
also in der Beere konzentriert, oder wie
Genau.
muss ich mir das
Es
vorstellen?
hört sich einmal grauslich an am Anfang. Es ist ein guter Schimmelpilz. Und dieser Schimmelpilz wächst sehr gut und gedeiht sehr gut, wenn es feucht ist und nass ist. Das heißt, die besten Botrytisfaulen Weine haben wir in Österreich am Neusiedlersee und in Bordeaux, wo die Charente und die Garonne in Sauternes vorbeifließt.
Ah, und
Und
deswegen in
dies.
Sauternes und am Neusiedlersee diese weltberühmten Süßweine.
Richtig. Oder auch an der Mosel, wo wir eben wieder die Feuchtigkeit haben und die besten Trockenbeeren auslesen. Wie gesagt, Nummer 1 Neusiedlersee, Nummer 2 Mosel. Das mache ich aber nur, weil ich Österreicher bin.
Eh klar.
Und Nummer 3 Sauternes. Du brauchst für die Botrytis cinerea, wie gesagt, Feuchtigkeit. Auch in der Wachau. Und jetzt kommt ein bisschen eine Krux. Es muss nicht immer ein süßer Wein daraus gemacht werden. In der Wachau zum Beispiel werden Botrytis-faule Trauben auch zu einem trockenen Wein verarbeitet. Aber da werden nicht 100% Botrytis-faule Trauben genommen, sondern ein Teil, also das heißt in der Lese, in die Wachau liest ein bisschen später, September, Oktober, November, also jetzt Oktober, November ist spät, September ist sehr früh, aber wenn die Oktober, November lesen, dann haben die zum einen Teil ein gesundes Traubenmaterial, wo keine Botrytis oben ist, und Botrytis befallene Trauben. Und die Botrytis macht nichts anderes. Der Pilz umschließt die Traube und entzieht der Traube Wasser und konzentriert dadurch Zucker und Säure. Und dadurch wird einfach die Konzentration gesteigert und dann werden eben Botrytis-faule Trauben mit gesunden Trauben zusammen verarbeitet und du kriegst dadurch mehr Volumen zusammen. So macht es gerne auch die Wachau und oder auch das Elsass. Wenn wir von Süßwein sprechen, sprechen wir, wenn wir von einer Trockenbeerenauslese sprechen, von 100% perfekt befallenen Bodrytis faulen Trauben, die die ganze Traube einschrumpeln lässt. Das heißt, es schaut nicht appetitlich aus, wenn sie Traube siehst. Es macht aber Sinn, weil dadurch einfach die Konzentration Zucker und Säure gefördert wird und du einfach das Purste, das Konzentrierteste aus einer Traube rausbekommst.
So, und jetzt frage ich, wie kriege ich denn diesen Pilz, beziehungsweise wenn jetzt der an andere Rebsorten geht, in andere Regionen, freuen die sich dann auch so wie
Nein.
am Neusiedlersee?
Zum Beispiel die Steiermark möchte keine Botrytis haben in den Weinen. Das wird dann einfach bei der Lese ausgelesen. Das heißt, der Pilz kommt, ob es willst oder nicht, der ist da. Und wenn es feucht ist und dann warm wird, dann wird dieser Botrytis-Pilz gefördert. Und du musst dann einfach bei der Lese auslesen. Und deswegen ist die Handlese für mich ganz wichtig, weil du kannst bei der Handlese diese Botrytis-faulen Trauben, wenn du sie nicht haben willst, sofort auslesen. Und dann sind sie weg. Dann tust du, schneidest runter, haust zum Boden oder du tust separat wohin und keine Ahnung, was du das machst. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann tust du es weg.
Und wenn du jetzt in der Steiermark, weil ich meine, das hätte ich schon mal erlebt, ich kann mich aber auch immer irren, weißt du ja. Wenn du in der Steiermark jetzt einen Wein verkostest und du sagst, ich glaube, der hat einen Botrytis-Befall gehabt. Kann das
Genau.
passieren? Weil woran
Jo.
schmeckst du das dann?
An
Weil
der
es soll ja
Süße.
kein Süßwein. Es ist doch süß. Also
An der
eigentlich ein
Süße.
trockener Wein, der aber süß ist.
Du schmeckst es am Volumen, du schmeckst es an der Süße und die Botrytis hat einen eigenen Geschmack. Und es gibt einige Weine, vor allem Rieslinge und Veltliner, wo ich mir oft einbilde, es könnte ein bisschen Botrytis dabei gewesen sein, weil der Wein einfach dadurch Volumen auch kriegt und eben so eine leichte Süße auch kriegt. Was aber nichts Schlechtes ist. Es kommt auf den Weinstil drauf an, was willst du? Also ich liebe Wachauer Weine, die Botrytis haben, weil sie einfach diesen Touch mehr Volumen haben. Und wenn es gut ist, ist es gut. Also dann passt es. Aber wenn ich einen knochentrockenen Wein haben will, der eben puristisch und klar ist, dann gebe ich halt keine Botrytis rein.
Okay.
Aber es ist natürlich schwieriger.
Gut, verstanden. Also kann man sagen, es ist der einzige gute Pilz oder Schimmel.
Ich würde sagen, ja.
Okay,
Weil,
alle anderen
genau.
wollen wir lieber nicht am
Wir
Weinberg haben
wollen
oder an der Traum.
richtig, wir wollen keinen, außer ab und zu, wenn ich Süßwein haben will, will ich den Botrytis Cinerea, der eben gut ist.
Okay, super. Dann hattest du jetzt gesagt, der biologische Abbau,
Der biologische Säureabbau.
Säureabbau.
Und da ist immer mein Lieblingswort BSA. Sehr viele Gäste kommen und fragen, ob der Wein BSA gemacht hat. Ich bin ehrlich,
Was?
90%, ja genau, 90% der Weine, was ich trinke, hat BSA gemacht. Viele glauben, den biologischen Säureabbau erkosten zu können. Man kann ihn auch erkosten, wenn er schlecht gemacht ist. Der biologische Säureabbau ist nichts anderes als die Umwandlung von der scharfen Apfelsäure zur Milchsäure. Und das passiert in der zweiten Gärung. Das heißt, ein Wein vergärt und dann kann es sein, dass der Wein noch eine Vergärung beginnt. Das ist die zweite Gärung. Und das ist dann die Umwandlung von der scharfen Apfelsäure zur weicheren Milchsäure. Und dadurch verliert auch der Wein an Säure an sich. Wie
Ist
viel,
das nicht
wie?
eigentlich gut? Ich muss nicht, weil wenn die
Du
Apfelsäure
hast,
vorher scharf ist,
ja, du hast recht,
schärfer
aber
vom Geschmack.
wenn ich schon keine Säure habe,
Ach so.
dann will ich keinen biologischen Säureabbau, weil ich verliere dadurch noch mehr an Säure. Und so, man, so scharf ist der jetzt auch wieder nicht, aber du verlierst halt an Säure und es wird ein Zacken runder und der Wein wird auch dadurch fester und stabiler. Wenn ich aber in einem Gebiet bin, wo ich sowieso weniger Säure habe, dann wird es nicht viel Sinn machen, dass ich noch einmal einen Säureabbau mache, weil ich verliere dadurch noch einmal ein halbes Promille bis Promille Säure und dann bleibt nichts mehr über. Wie in der Steiermark, wir fördern den BSA nicht, den biologischen Säureabbau, er passiert da oft.
Okay, und ich muss jetzt nochmal für mich überlegen, in welchem, also im Englischen sagt man, oder Neudeutsch sagt man Use Case. Also in welchem Use Case interessiert mich das wie? Es interessiert mich je nach Region, also ist es eher eine säurehaltige Geschichte oder nicht? Vielleicht bin ich auch der Typ dafür, dass ich eben, wie du immer so schön sagst, eine zackige Säure haben möchte. Und ich frage den Sommelier. Und woher weiß der Sommelier das dann? Weil er ihn gekostet hat.
Darf ich was sagen, dieses
Ja.
Herumreiten, das Herumreiten auf diesen Säureabbau ist oft so sinnlos wie die Frage nach
Genau.
Schwefel. Ich finde es einfach sinnlos, außer ich kann es im Wein schmecken. Und jetzt kommt das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn der Säureabbau schlecht gemacht ist, das heißt, er ist nicht ganz durchgegangen oder es ist was passiert während dem Säureabbau, dann hast du oft so Latella. Also das schmeckt dann wie Molke oder Latella. Und das ist grauslich, das wollen wir nicht. Und diesen Geschmack hast du, wenn der Säureabbau nicht funktioniert hat.
Okay, ist mir noch nie passiert, sollte es
Wohl
passieren,
ist
dann
es sicher,
weiß.
du
Ja?
hast sicher schon einige Weine gekostet, aber du hast sie wahrscheinlich nicht bewusst so gekostet, dass du eben auf das gekostet hast. Aber du
Auf
hast sicher
die
schon einige
Latella.
Weine, genau, Latella, Molke, so Joghurt oft da, das kann oft ein Indikator sein, dass der biologische Säureabbau nicht perfekt funktioniert hat.
Und ist aber eher selten.
Wie, ja, es ist jein, jein.
Okay, ich bin gespannt. Bleiben wir bei einem weiteren Begriff, mit dem ich mich, oder gehen wir zu einem weiteren Begriff, mit dem ich mich extrem schwer tue und zugeben muss, dass ich gerade erst wieder einen kompletten Knoten im Kopf hatte, und zwar Brut oder
Oh,
Brüt
herrlich.
oder was auch immer. Ganz ehrlich, dieses Extra davor macht mich fertig. Ich habe wirklich bei einer Verkostung, ich muss es zugeben, die Person, die dabei war, wird wissen, wie es war, weil ich gesagt habe, na, extra Brut bin ich raus. Und ich will aber eigentlich genau in Richtung, ich liebe Knochentrocken, Richtung Null und so weiter. Aber durch das Extra war ich schon wieder bei extra dry und habe es komplett im Kopf nicht mehr zusammenkriegt. Plus der Wein, aufgrund der Erwartung, die ich im Kopf hatte, war dann für mich auch nicht trocken. Obwohl es ja alles sein kann. Zwischen, ich glaube, 0 und 6 Gramm bei Extrabrut. Und deswegen bitte lass uns über Brut, über Trocken, über warum kann Brut zum Beispiel 0 bis 12 haben und so. Ich verstehe es überhaupt alles gar nicht.
Ja, es hört sich alles ein bisschen schwierig an. Brüt heißt einfach nur unbearbeitet. Und Brüt, fangen wir ganz unten an. Das Wort, was ich am liebsten habe, ist Brüt Siro oder Siro-Dosage. Das heißt, es kommt keine, wir müssen es nochmal aufarbeiten. Wenn du einen Schaumwein magst und du magst das Ganze Method traditionell, also in der Flasche vergoren, dann gibst du eine Dosage dazu. Musst du nicht, kannst du.
Und Dosage ist Zucker.
Und Dosage ist Zucker und oder Süßreserve und oder ein Süßwein, wo eben dann das Ganze eingestellt wird auf diese Süße, die ich haben will. Brut Natur ist naturbelassen. Das heißt, da wird nur mit dem fertigen Sekt oder Schaumwein aufgegossen, das ist 0 bis 3. Also 0 bis 3 Gramm Restzucker ist Brüt Natur. Das ist dann
Brüt Zero, wie auch immer. Ja.
Serodosage oder Brüt Natur, das ist 0 bis 3. Extra Brüt wäre bis 6 Gramm Restzucker.
Aber auch schon null.
Von 0
Null bis
bis,
sechs.
ja, aber 0 bis 6 geht nicht. Also ich sage dann immer 3 bis 6, weil 0 bis 6 macht ja keinen Sinn, weil das wäre dann schreibe ich Siro-Dosage rauf. Oder Brüt Natur.
Und
Aber du hast
genau
recht,
deswegen tue ich mich
das ist,
damit so
ja, du hast
schwer.
absolut recht. Es wäre von 0 bis 6, wäre extra Brüt. Aber wenn du die Etiketten liest, dann schreiben alle jetzt drauf Siro-Dosage oder Brüt Natur und das sagt dir, dass es 0 bis 3 ist, also eigentlich 0.
So, und bei den Extrabruts oder hinterher noch dem Brut, weil der Brut hätte, ich sag mal, rein von den Regeln her, ja noch eine breitere Bandbreite, nämlich von 0 bis 12 oder 15, keine Ahnung, das sagst du jetzt gleich.
Also
Kann das sein, dass der Winzer vielleicht was dazugegeben hat, es sich aber abgebaut haben könnte und er
Nein.
deswegen sich für die Breite, warum entscheidet sich jemand für Brüt in der Realität,
Brüt
wenn
heißt
das
herb. Brüt heißt Herb.
Im
Und
Deutschen hätte man herb gesagt, ein
genau.
herber Winzer-Sekt.
Und
Ja.
das wäre eben 6 bis 12 Gramm. Und die Grundaussage, warum mache ich das? Ich stelle meinen Sekt, Schaumwein, Champagner so ein, dass er eben konsumentenfreundlich ist. Bei Extrabrüt wissen wir, ist knochentrocken. Ja. Aber bei Brüt kann ich den so einstellen, dass er eben fantastisch zum Trinken ist, dass er perfekt für die Reife ist, einfach den Stil des Hauses auch passt. Und so kann ich das einfach einstellen, dass er einfach trinkfreudig auch ist. Weil wir
Okay.
wissen ja, dass oft Zuckerzusatz mehr Trinkfreude bringt. Und auch natürlich ein bisschen mehr Volumen und ja, einfach einen Weinstil prägt oder Champagnerstil prägt.
Okay. Und jetzt sagst du 6 bis 12. Und ich sehe ganz oft, das ist theoretisch aber 0 bis 12. Wobei du ja gesagt hast, das macht eigentlich, ja, du sagst es ja, man möchte dann gefallen. Das sind so Pleaser. Das sind
Richtig.
so Pleaser.
Jetzt kommt das Wort, wo in meinem Kopf immer ein Knoten
Ja,
ist,
genau.
extra
Ja,
trocken.
deswegen,
Das
das.
extra dry oder extra trocken ist ein saudummes Wort, weil ich verstehe es, ich bin ehrlich, ich verstehe es auch noch immer nicht ganz. Das ist 12 bis 17 Gramm Restzucker. Und dann kommt das spannendste Wort, dry.
Ja.
Dry, was trocken wäre, das ist 17 bis 32 Gramm Restzucker.
Und übersetzt halbtrocken. Ich bin doch bei 3
Halb.
eigentlich schon fast bei halbtrocken, obwohl Demi-Sec, der noch
Richtig.
drüber wäre, der ist ja, das sagt ja das Wort schon an sich, wäre es französisch übersetzt, das ist halbtrocken. Ich bin lost.
Dömisek ist 32 bis 50 Gramm und süß, also
Den
düss.
kann man als süß bezeichnen, oder? Er heißt
Ja,
zwar
das kann.
Demi-Sec, aber wir
Genau.
sagen süß oder lieblich.
Kann man auch. Lieblich ist ein schönes Wort, sagen wir es als lieblich. Und süß, was dann eben düss wäre, das wäre 50 plus Gramm Restzucker. Das ist dann schon wirklich süß.
Das kenne ich nicht. Das habe ich wahrscheinlich, es sagt jetzt, ich kenne es nicht. Ich glaube, ich habe noch nie einen Schaumwein getrunken, der, obwohl früher Asti Spumante, müsste man vielleicht noch mal
Wird wahrscheinlich nicht
nachgucken.
ganz so süß sein, aber es wird schon Süße drin haben. Das heißt,
Also dry ist wirklich das, was uns fordert. Einmal das dry, dann noch
ja.
das extra davor und ich darf es jetzt nicht verwechseln mit Brut, weil bei mir war bei extra, sind einfach bei extra schon die Alarmglocken
Genau.
geläutet, aber das ist halt falsch. Extra Brut, völlig okay, wer es eben genau knochentrocken mag. Und es ist nicht so, wie ich gedacht habe, dass es jemand vielleicht nicht weiß, was rauskommt und sich deswegen für das ein oder andere entscheidet oder zur Not auf Nummer sicher Brut draufschreibt. Und sagt, es wird schon irgendwo da rauskommen, irgendwas
Na,
zwischen 0 und.
die wissen ganz genau, was sie tun. Und die stellen das halt genauso ein, wie es eben zum Haus passt und wie sie sich eben den Champagner oder Sekt oder wie auch immer vorstellen.
Okay, passt, weil dann müssen wir jetzt weitermachen. Sonst, wir werden wieder nur einen
Du,
Buchstaben schaffen, so ist
ich
es
glaube,
einfach.
das B bringen wir zusammen.
Was hast du noch zu B? Ich hätte noch eins.
Bitte sag's mir. Was hättest du noch gern?
Das Bouquet.
Oh, das Bouquet. Das ist
Oder
ja
Bukett.
das Bouquet, genau, nicht zu verwechseln mit dem Bankett. Das Bouquet ist einfach der Geruch in der im das Bouquet ist einfach der ganze Geruch des Weines oder der Geruch der Traube. Es gibt auch Bouquet-Reben, das sind einfach die Duftrebsorten, die sind für mich immer selbst erklärend. Gelber Muscateller, Riesling, Traminer, alles was duftig, fruchtig ist, sind Bouquet.
Bedeutet aber auch, der Chardonnay hat ein Bouquet. Er ist nicht eine
Jeder
Bouquet-Sorte,
Wein
wo, sondern jeder Wein hat ein Bouquet. Manchmal halt ein reduziertes.
hat ein Bouquet, genau, aber eben ein reduziertes.
Und wenn es jetzt so ist, also ich habe die Vermutung jetzt so nach dem, was ich von dir auch lerne, dass ich gerne Weine trinke, die nicht zu den Bouquet-Sorten gehören.
Genau.
Und ich dann aber immer wieder gefragt werde, Bouquet oder auch in den, ich sag mal, in den Weinbeschreibungen, in den Rezensionen steht, auf Karten, Weinkarten steht ein Bouquet. Und ich tue mich mit diesem Bouquet so schwer. Sollte ich dann da vielleicht gar nicht so doll drauf achten oder ist das doch die Faszination Wein, dass ich wirklich mehr, ja, bewusst so durch die Nase das gesamte Geschmacksbild oder den Geruch versuche irgendwie herzuleiten.
Es ist immer dasselbe. Du kannst dich mit verschiedenen Schlagwörtern dann unglaublich viel beschäftigen, wie Kirchenfenster oder Bouquet oder eben BSA. Am Ende des Tages geht es um eines, um das Gesamtbild vom Wein. Und da ist jetzt, wenn wir zu H kommen, werden wir zur Harmonie kommen. Und für mich ist die Harmonie des Weines einfach das Gesamtbild, Bouquet, Gaumen, Abgang. Wenn das alles harmonisch ist, dann funktioniert das alles. Du kannst
Okay.
immer, du kannst in allem verlieren.
Also, ich darf dabei bleiben und werde dabei bleiben. Vielen Dank dafür, dass ich mich mit dem Bouquet nicht weiter groß beschäftigen werde, weil ich daran auch, darin bin ich sehr schlecht. Meine Nase ist sehr ausgeprägt, oder wie soll man sagen, ja, nicht nur, dass sie groß ist, aber sie ist auch sehr fein. Aber ich tue mich bei Wein schwer. Aber es liegt, glaube ich, wirklich daran, dass meine Rebsorten eher nicht die Bouquet-Rebsorten sind oder die Bouquet-Sorten sind. Hast du noch einen Buchstaben B? Weil ich wäre fertig und wir sind auch, ja, dezent über der Zeit.
Eins machen wir noch, Blanc de Blanc und Blanc de Noir.
Oh ja, habe ich rausgenommen, weil ich gedacht habe, ach, das wissen wir mittlerweile aber schon. Aber
Ja,
machen wir gerne, machen wir kurz.
Blanc de Blanc, ein Sekt oder Schaumwein, der aus weißen Rebsorten gemacht wird. Chardonnay ist in, also wenn man Blanc de Blanc Chardonnay, wenn man Blanc de Blanc Champagne trinkt, dann wird es auch Chardonnay sein. Blanc de Noir ist nichts anderes, Blanc de Noir, weiß aus Rot. Eine rote Rebsorte, die ohne einer Maischestandzeit zu einem weißen Wein gemacht wird. Das heißt, die Trauben werden gelesen, gepresst, der Saft, was runterrinnt, ist immer weiß, weil auch das Fleisch weiß ist und die Farbe nur aus den Pektinen und Tanninen der Schale kommt. Und wenn du keine Maischestandzeit hast, dann rinnt ein weißer Saft aus, Pinot Noir, Pinot Meunier in der Champagne oder in bis zu einem bestimmten Grad erhalten. Das heißt, wenn du Schwarzriesling, Pinot Meunier hast, das wird auch immer was Rotfruchtiges drin haben. Das heißt, du wirst ein bisschen Riebissel, ein bisschen Schwarzbeeren, du wirst so rote Beeren drin finden und das hat einfach immer auch so eine leichte, eine andere Struktur. Du wirst schon einen feinen Gerbstoff drin finden, weil die Schale lässt nicht, also du wirst immer einen leichten Kontakt haben. Das heißt, du hast schon einen anderen Stil an Schaumwein und Blanc de Blanc sagt da aus, das ist straff, das ist. Das hat ein bisschen mehr Säure, das hat diese Eleganz drinnen, weil es eben aus weißen Rebsorten, die auch Säure höher sind, gemacht wird.
Okay, das hat mir jetzt tatsächlich sehr geholfen, weil ich fand es immer sehr schlüssig und sehr plausibel und ich finde die Begriffe auch, es hört sich toll an, aber jetzt verstehe ich, dass es, ja, worauf man hinaus will, was im Grunde genommen auch wiederum eh klar war, aber wie so vieles. Und deswegen kann ich mich nur bedanken für diese Folge, zweite Folge in unserem Weinlexikon. Wir haben den zweiten Buchstaben geschafft, yay! Und in der Zwischenzeit bis zum C, wie Cäsar. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Ciao.
Alles Liebe und ich freue mich schon wieder, wenn es um die Cuvées, um Krupor Schwarz und um alles weitergeht, was das C so hergibt. Oder das hohe C, wie unser Song Contest Teilnehmer das super zusammenbringt. Alles Liebe, Baba.